Jahrzehntelang als Exportweltmeister umschmeichelt, strotzend vor Wirtschaftskraft, die Lokomotive eines ganzen Kontinents, wenn Wachstum gefragt war. Für Deutschland ist dies offenbar heute ein wehmütiger Blick in die Vergangenheit. Die Wirtschaftszahlen für die Gegenwart wie für die Zukunft verheißen momentan wenig Gutes, Stagnation oder gar Rezession. Muss sich das Land ökonomisch und technologisch neu erfinden? Schrumpfen statt wachsen, Deutschlands Wirtschaft in der Krise, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Die Frage ist, gehen wir die Probleme mit hängenden Ohren und gesenkten Schultern an oder mit einem geraden Rücken und einer aufrechten Haltung und mit dem Willen und der Zuversicht, sie zu lösen? Wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht ausstrahlen, dann können wir Geld ausgeben, wie wir wollen, dann hat das alles gar keinen Sinn. Deswegen am Ende bleibt der Appell zum Willen, hier nicht als Verlierer und auch nicht mal als Mittelfeldplatz vom Platz zu schleichen, sondern dieses Spiel gewinnen zu wollen.
Der Bundeswirtschaftsminister bei der heutigen Präsentation der Herbstprognose, der Mutmacher, muss sich erstmal selbst Mut machen. Und damit herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Philippa Siegel-Glöckner ist bei uns, Direktorin der Denkfabrik Dezernat Zukunft. Sie sind Co-Vorsitzende des Wirtschaftspolitischen Beirats der SPD und Sie waren von 2018 bis 20 im Bundesfinanzministerium tätig, dort der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin. Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt und Mitglied der Bundesgeschäftsleitung beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Schließlich Professor Michael Hüther, seit 2004 Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Herr Hüther, Rezession, das zweite Jahr in Folge, 0,2%, das ist eine kleine Rezession. Man nennt sie ja auch technische Rezession. Muss sie dann auch deswegen Rezession nennen? Mal sehen, wie es 2025 wird. Jetzt haben wir gerade Robert Habeck gehört. Ist es im Wesentlichen auch seine Verantwortung, diese schlechte wirtschaftliche Lage?
Also die Regierung hat natürlich einen Anteil. Wir haben aber auch widrige Umstände von außen. Die deutsche Wirtschaft ist als exportorientierte Wirtschaft auf eine funktionierende offene Weltwirtschaft angewiesen. Dort haben wir hohe Störungen, hohe Transaktionskosten, mit Sicherheitsfragen, geopolitische Risiken, Logistiksysteme. Wir haben die demografische Alterung, die jetzt wirksam wird. 60 Jahre nach dem Pillenknick kostet uns das Wachstumstrend, allein wenn wir da nicht gegenarbeiten. Und wir haben eine große Aufgabe, die Dekarbonisierung. Und da, meine Deutung, hat die Bundesregierung nach dem Verfassungsgerichtsurteil 15. November 2023 den Faden verloren. Die Orientierung ist nicht klar und insofern erleben wir so etwas wie eine angebotsseitig getriebene Nachfrageschwäche. Also die Nachfrage ist nicht deshalb schwach, weil die Leute kein Geld in ihren Budgets haben, sondern weil sie denen das Zutrauen nicht haben, weil ihnen auch die Orientierung fehlt. Und die Verlässlichkeit in einen längeren Pfad, denn das sind ja Umbauarbeiten, die wir vornehmen, Umbau des Kapitalstocks, wo nicht Produktivitätseffekte, sondern der Klimaeffekt, also der CO2-Fußabdruck relevant ist, zu organisieren. Und das ist eine riesige Aufgabe und da braucht man ganz besondere Klarheit.
Robert Enfeld, wir haben ja jetzt Wirtschaftskrise in den Titel genommen. Wie viel davon ist eigentlich Psychologie? Das, was Professor Hüther schon angesprochen hat, nämlich mangelndes Vertrauen in die Regierung und in verlässliche Rahmenbedingungen.
Naja, das Problem ist in diesem Fall zum ersten Mal übrigens fast in der deutschen Geschichte, dass die Stimmung fast noch besser ist als die Lage. Nicht? Weil wir auf dem Arbeitsmarkt, Herr Hüther hat ja eben die Demografie angesprochen, wir wissen, wir sehen, dass eben doch sehr, sehr viele Menschen jetzt in Rente gehen, langsam in den Ruhestand sich verabschieden oder in den Vorruhestand. Deshalb merkt man auf dem Arbeitsmarkt viel, viel weniger als in früheren Krisen, wie tief die Krise eigentlich ist. Und das macht ein Problem. Das macht eben, und das hat man ja Herrn Habeck, dem Wirtschaftsminister, angemerkt, wie der sich so zum Optimismus hinschwurbelt. Das Problem ist eben einfach, dass die Leute die Krise noch nicht empfinden. Die haben hohe Lohnzuwächse in der Tasche, die haben immer noch vergleichsweise hohe Jobsicherheit, obwohl wir eine tiefe Strukturkrise haben. Die geben das Geld nicht mehr aus, aber sie haben eben nicht das Gefühl, wie sie das zum Beispiel 1983 hatten, als Otto Graf Lambsdorff das große Wendepapier geschrieben hat. Und dann ist man eben, hat man die Koalition gewechselt. Oder 2002, 2003, als Gerd Schröder die Agenda 2010 erfunden hat, da gab es eben fundamentales Krisengefühl in der Bevölkerung. Das gibt es jetzt nur so latent. Und deshalb gibt es eben auch nur latent den Willen, da wieder rauszukommen.
Fölz, ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas oder ist Europa insgesamt ziemlich krank ökonomisch?
Im internationalen Vergleich steht Europa nicht gut da und innerhalb Europas steht Deutschland am schlechtesten da. Darauf lässt sich, glaube ich, sehr gut zusammenfassen, ja.
Rosil Göckner, Stichwort Führungsschwäche und schlechte Kommunikation. Da denkt man ziemlich schnell an unseren Bundeskanzler. Inwieweit trägt er denn mit diesem Verhalten auch bei zur Verunsicherung der wirtschaftlichen Lage?
Ich finde, es wird sehr, sehr viel über Kommunikation geredet. Vielleicht wäre
das ist aber wahrscheinlich nicht unwichtig in dem Zusammenhang.
Das ist sicherlich wichtig, aber bei Wirtschaft geht es ums Geld. Und bei Unternehmen, damit die Geld in die Hand nehmen, geht es darum, ob ihr Business Case funktioniert, ob sie sehen, dass sie in diesem Land Kundinnen und Kunden haben. Und das ist, was momentan fehlt. Und das kann man, glaube ich, mit der besten Kommunikation auch nur halb
machen. Es geht ja vor allen Dingen um politische Verantwortung. Wir haben jetzt gerade in Bezug auf den Bundeswirtschaftsminister schon darüber gesprochen, noch mehr Verantwortung hat der Bundeskanzler. Es geht ja jetzt auch um seine Rolle in dieser prekären wirtschaftlichen Situation.
Ja gut, wenn Sie mich fragen, was ich als das zentrale Problem momentan sehe, dann, dass der Staat, der zwar an Unternehmen appelliert, dass sie jetzt ins Risiko gehen sollen, am allerwenigsten ins Risiko geht und sehr, sehr zögerlich ist, sich nicht traut, einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs zu setzen, so wie in den USA, selbst mit seinen Investitionen sehr, sehr zurückhaltend ist. Und das sehe ich eigentlich als das zentrale Problem. Und wo es da hängt, ist an den Finanzen. Ich möchte da jetzt nicht ein Ressort rausnehmen, weil das trägt meiner Ansicht nach die Bundesregierung als Ganze. Ich halte diesen finanzpolitischen Kurs, der wahnsinnig auf Sicherheit getrimmt ist, auf wir schauen auf Kennzahlen aus den 90er Jahren, anstatt zu überlegen, was wir eigentlich heute brauchen. Da sind die USA sehr viel mutiger. Diesen Kurs halte ich für fundamental falsch.
Herr Fölz, Sie haben gerade das ganz kurz gesagt. Europa nicht gut da, Deutschland noch schlechter. Wenn man aus den Bilanzen der Europäischen Union Deutschland rausrechnen würde, dann stünde die europäische Wirtschaft besser da. Warum schwächelt ausgerechnet die deutsche Wirtschaft im Moment so?
Also eine Reihe von den Rahmenbedingungen, die Professor Hüther genannt hat, treffen ja sämtliche Staaten der Europäischen Union. Nur es ist ja auffällig, dass in Deutschland gerade die Situation besonders prekär ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, mit denen wir auch in Konkurrenz stehen, unsere Unternehmen, insbesondere der Mittelstand. Und das liegt ganz einfach daran, dass die Bundesregierung unter ihren Möglichkeiten bleibt. Und in weiten Teilen des Mittelstands herrscht mittlerweile auch geradezu völliges Unverständnis über die Politik der Bundesregierung. Man sieht einfach zwei Zahlen gegenüber. 15 Milliarden auf einer Seite, die bereits sind gegeben auszugeben für Intel in Magdeburg und TSMC, dem taiwanesischen Hersteller in Dresden. Auf der anderen Seite die Summe aus Bürokratie, Entlastungsgesetz 4 und Wachstumschancengesetz rund 2,5 Milliarden Entlastung. Also 2,5 Milliarden Entlastung für 3,5 Millionen Unternehmen und 15 Milliarden Entlastung für zwei internationale Konzerne, die den Standort beliebig wählen können, da wo die Rahmenbedingungen für sie am günstigsten sind. Und ich will keine drastischere Wortwahl benutzen, aber viele dieser Unternehmen fühlen sich geradezu veralbert, gerade auch wenn ihnen dann vorgeworfen wird, sie würden nicht genug am Standort Deutschland investieren. Denn die Subventionen, die TSMC und Intel bekommen, die wünschen sich die Mittelständler auch.
Wann, Professor Hüther, das gerade schon mal mit einem Verfassungsgerichtsurteil vom November 23 gesagt, wann ist für Sie die Wirtschaftspolitik der Ampel vom rechten Weg abgekommen?
Ich glaube, mit dem Koalitionsvertrag sind die Koordinaten schon falsch gesetzt worden. Das Ziel, das dort formuliert wurde, Klimaneutralität als allererstes anzusehen, also eine Ideologie voranzustellen und sich von ökonomischen Gegebenheiten, ökonomischen Sachzwängen oder Gesetzmäßigkeiten zu lösen und zu hoffen, dieses Ziel zu erreichen, ist von vornherein falsch gewesen. Und wir hätten uns auch gewünscht, dass man, das gilt für die Industrie genauso für den Mittelstand, wenn man mit uns auch gesprochen hätte. Denn feststellbar ist, erst als der Karren immer weiter in den Dreck gefahren worden ist, zeigte sich auch seitens der Politik die Bereitschaft einzugehen auf die Probleme und auf die Schwierigkeiten, die seitens der Wirtschaft formuliert wurden.
Wir reden ja über externe und interne Faktoren. Das waren jetzt die internen zu den externen vielleicht. Ich habe es ja am Anfang erwähnt, wir haben ja ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell gehabt, nämlich Exportweltmeister zu sein. Haben uns ja mit diesem Titel auch gerne geschmückt. Geht in dem ganzen globalen Rahmen, in dem wir uns im Moment bewegen, einfach die Zeit, unsere Zeit als Exportweltmeister zu Ende? Geht dieses Geschäftsmodell zu Ende?
Also ich will nicht sagen, es wirklich zu Ende geht, aber es kommt enorm unter Druck. Und die geopolitischen Spannungen, die wir haben, der Protektionismus, der seit geraumer Zeit, seit etwa 10 Jahren zunehmend die Szene bestimmt im internationalen Handeln, das nicht mehr wirkt, dieses nicht mehr wirksam werden der Welthandelsorganisation und die Blockbildung, die wir erleben und in dem dann die klare Adressierung aus den Vereinigten Staaten Richtung China, ist natürlich für die deutsche Wirtschaft eine Belastung. Das ist gar keine Frage. Wir haben in den 3 Jahrzehnten Preter Propter, wo die Weltwirtschaft sich zunehmend geöffnet hat, wo wir Arbeitsteilung grenzüberschreitend organisieren könnten, ganz besonders auch die Spezialisierung mitentwickeln können. Und wir waren tatsächlich die Volkswirtschaft, die da am stärksten von gewonnen hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass wir im Augenblick in Europa so besonders schlecht dastehen, hat auch damit zu tun, dass wir die Volkswirtschaft mit dem höchsten Industrieanteil sind, der ganz besonders diese Vernetzung auf den internationalen Märkten hat. Also gehört die Frage natürlich mit auf den Tisch. Und die Überlegung ist, was kann Politik eines Landes tun, um hier gegenzusteuern? Am besten ist in Europa zunächst einmal den fairen Wettbewerb weiter zu sichern, zu entwickeln, den digitalen Binnenmarkt, die Bankenunion, Kapitalmarkt, und dass wir hier uns stark machen, Europa, um dann auch im Konzert der Weltmächte mitzuspielen. Aber das kann man nicht außen vor lassen. Insofern ist das, glaube ich, wirklich eine wichtige Bedingung. Die deutsche Wirtschaft hat sich immer wieder angepasst, das hat man auch gesehen. Aber sie steht natürlich jetzt A, unter dem Druck, und B, und da ist jetzt die Frage, wie geht man mit dem Klimagesetz um? Das Klimagesetz gilt, Herr Fürth, nicht? Und 2045 steht da drin klimaneutral. Jetzt kann man sagen, 2050 ist der europäische Rahmen, wir gehen mal auf den, und die letzten 5 Jahre sind immer die teuersten. Aber wir kommen ja an der Nummer nicht vorbei, dass wir 25 Jahre noch vor der Brust haben als Zeitraum, um diese Netto-Null zu erreichen. Oder wir sagen ehrlich, wir schaffen es nicht.
Das könnte ja durch andere Mehrheiten im Bundestag dieses Klimaschutzziel auch kassiert werden.
Naja, die Frage ist ja, es gibt dazu eine Verfassungsgerichtsrechtsprechung, über die kann man debattieren. Aber jedenfalls ist das ja nicht einfach sozusagen annullierbar. Nicht? Es gibt auch eine Generationenperspektive. Und wenn wir eine Verantwortung haben, und das ist ja das, was uns auch die Klimaforscher sagen, zur Mitte des Jahrhunderts müssen wir doch weit vorangekommen sein. Wir wissen auch, wir alleine schaffen es nicht. Aber wenn wir es nicht machen, werden andere auch den Weg nicht gehen. Also das Signal für uns, für die Investoren hier und international, wir würden jetzt das sozusagen ad calendas graecas verschieben, also 2075 oder so, dann werden alle Anstrengungen erlahmen.
Es gibt kaum ein Thema, bei dem Sie die Mehrheit der Bevölkerung und der Gesellschaft Ihrer Seite haben müssen, sonst wird das alles nichts. Gerade gehört, wir haben ein Problem, gerade weil der industrielle Anteil unserer Wirtschaft so groß ist. Da denkt man natürlich sofort an die deutsche Autoindustrie. Frau Weidenfeld sagt gerade, also die Stimmung ist besser als die Lage. Manche Leute sind noch in dem Gefühl, wie auf der Titanic, nachdem der Eisberg bereits gerammt war, ging man ja immer noch zum Abendessen. Was ist da schiefgelaufen? Warum haben wir da die Entwicklungen verschlafen? Haben wir auf die falschen Gäule gesetzt im internationalen Wettbewerb? Das ist ja die Leib- und Magenindustrie in unserem Land und ist es seit Jahrzehnten.
Ja, ich finde es interessant, dass zu dekarbonisieren als großer Hemmschuh angesehen wird hier, weil gerade wenn wir über die Automobilindustrie reden, dann ist bei Elektromobilität mithalten zu können im internationalen Vergleich einer der ganz entscheidenden Faktoren, ob wir diese Industrie in diesem Maß in der Zukunft noch haben werden. Und was wir gesehen haben in den Corona-Jahren, als hier viel geruht hat, sind die Chinesen sehr, sehr stark geworden. Und deren Automobilexporte sind sehr stark angestiegen. Und heute ist die Frage, ob wir in diesem Bereich noch wettbewerbsfähig sind, ob wir noch tolle Autos bauen können, die bei Qualität, bei Preis, bei der Software, bei der Batterie wirklich mithalten können im internationalen Vergleich. Und das wird für uns zukünftig sehr entscheidend sein.
Wie wird dieser Wettbewerb gerade in diesem Bereich weiter sein? Es gibt ja noch mehr Fragen, gerade im Bereich der Digitalisierung, die ungeklärt sind. Unsere Behörden sind nicht besonders digitalisiert. Es soll ja angeblich sollen immer noch Faxgeräte im Einsatz sein. Dann bei der Frage der E-Mobilität, die nicht besonders gute Infrastruktur, die da gerade zur Verfügung steht. Wird da ohne Plan gehandelt? Ist das Verzagtheit? Was muss man sich jetzt vorstellen? Gerade jetzt merken wir ja, selbst wenn wir es persönlich noch nicht merken, wie sehen wir möglicherweise bald ins Hintertreffen geraten werden?
Ja, ich tue mich so ein bisschen schwer, wenn man immer dann nach Berlin guckt und sagt, und das muss die Politik noch regeln und das. Und dann muss die letzte Ladesäule auch noch von Herrn Kanzler Scholz persönlich in Betrieb genommen werden. Ich glaube, dass wir da auf dem falschen Dampfer sind, wenn wir im Grunde halt die Lösung von den Leuten erwarten, die ja unter ganz anderen auch Logiken handeln, als ein Markt sich entwickelt oder ein Markt handelt. Die Automobilindustrie ist ja auch in der Krise, weil eben alle anderen Komponenten, über die wir ja schon gesprochen haben, also Deglobalisierung, das Problem des chinesischen Marktes, da läuft die Konjunktur nicht. Deutschland hat besonders profitiert von den unglaublich günstigen Energiepreisen der vergangenen 15 Jahre. Das alles ist vorbei. Und dann muss ein Wandel stattfinden, in dem politisch andere Rahmenbedingungen verhandelt werden, aber in dem eben auch man schaut, welche Unternehmen diesen Wandel schaffen können. Und das werden nicht alle schaffen. Also man muss ja nur mal in die deutsche Wirtschaftsgeschichte gucken. Und dann gab es mal Unternehmen wie Siemens Nixdorf und es gab mal Unternehmen wie AEG und es gab mal Unternehmen, die es eben alle heute nicht mehr gibt. Und die müssen dann eben auch verschwinden. Und das ist ein Prozess, der wahnsinnig schwerfällt, der vor allem Sozialdemokraten zu Recht total schwerfällt, weil die gucken auf die Arbeitsplätze, die gucken auf die regionalen Strukturen, die gucken auf die Netzwerke, die es da gibt, die ja dann auch leiden und kaputt gehen können. Aber letztlich würde ich sagen, die Aufgabe der Politik ist zu vermeiden, dass sowas wie das Ruhrgebiet nochmal und nochmal und nochmal entsteht oder so etwas wie die ostdeutschen Industriebrachen sich wieder ereignen. Aber es ist nicht die Aufgabe der Politik zu gucken, fehlt uns hier eine Ladesäule und haben wir da die richtige Batterie am Start. Das können die nicht. Das können die genauso wenig wie die.
Ja. Sollten sie nicht wenigstens kontinuierlich dann in die Forschung investieren? Also die Forschung von Batterietechnologien, das ist ja immer bei uns so gewesen, dass die Grundlagenforschung auch staatlicherseits mit angehebelt wurde. Da brauche ich aber auch Verlässlichkeit.
Aber das tun sie nicht.
Sie nehmen die Mittel zurück, weil es nicht reicht. Und dann werden Themen wie die Feststoffbatterie fragwürdig. Ich will nur einfach sagen, man braucht dann auch für solche Dinge wenigstens dort, wo der Staat seinen Auftrag hat, in der Forschungsgrundlagenfinanzierung auch eine Stabilität. Ich finde auch bei der Infrastruktur, Frau Weidenfeld, kann man das ein bisschen anders sehen. Wir haben ja das mit einem Strukturwandel zu tun, der nicht durch weltwirtschaftliche Verschiebungen, neue Technologien oder neue Präferenzen der Konsumenten entsteht, sondern es gibt ein politisch gesetztes Zieldatum, 2050 sein, Mitte des Jahrhunderts, Klimaneutralität zu erreichen. Daraus ergeben sich ja rückwärts betrachtet die Anpassungen. Jetzt ist die Frage, was mache ich denn? Also wenn ich sage, die Mobilitätswende, die vielfach mit einer anderen Antriebstechnologie zusammensteht, kann ich lange über Technologieoffenheit reden. Finde ich auch alles richtig. Nur wir haben immer in der Wirtschaftsgeschichte erlebt, dann, wenn der Staat mit Infrastruktursystemen in die Vorlage gekommen ist, wächst die Wirtschaft rein. Die Autobahnen sind gebaut worden, da gab es noch keine Autos. Jedenfalls ist da kaum eins rumgefahren.
Aber aus anderen Gründen.
Das ist aber egal. Es ist von der Wirkung, Frau Weidenfeld, egal. Die Frage ist, wird deshalb nicht in Elektromobilität hineingegangen, weil wir keine verlässliche Infrastruktur haben. Der Staat muss sich irgendwann mal entscheiden, will er das? Und warum geht er nicht mutig voran? Und das ist gerade der Punkt, den teile ich. Der Staat ist selbst nicht mutig.
Ich würde sagen, wenn Elektromobilität ein Thema ist, dann entwickeln die Unternehmen die Infrastruktur. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn es um die Frage geht, wie verlässlich müssen die Rahmenbedingungen sein. Muss man klar sein, wenn wir 2045 raus wollen oder 2050 draußen sein müssen? Muss man dann klar sein, auf welchem Pfad man geht. Mein Instrument dafür wäre immer die CO2-Steuer oder der Emissionshandel, also einfach der Preis für jede Tonne CO2, die ich noch ausstoßen darf bis zum Jahr 2050. Und dann, ich meine, Elon Musk hat seine Infrastruktur selber geschaffen. Warum sollen das andere Unternehmen nicht tun? Warum soll in Deutschland immer der Staat hinterher investieren?
Ein Vertreter der Unternehmen hier, Herr Fötz, grüne Industrie, nennen wir sie mal so, ist die ein Innovations-, ein Modernisierungstreiber?
Sie kann es sein, wenn der Rahmen, unter dem sie agiert, so ausgestaltet ist, dass sie auf Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, Resilienz zulässt. Nur ich würde gerne mich noch einschalten in die Diskussion über die Elektromobilität. Man kann ja sehen, wo es funktioniert. Und in Norwegen, ein klassisches Beispiel für den Erfolg der Elektromobilität. Ich glaube, da werden kaum noch Benziner verkauft. Da wurde für die Infrastruktur seitens des Staates gesorgt. Es kann nicht Aufgabe von Unternehmen grundsätzlich sein, sondern die gigantischen Kosten, die damit zu stemmen sind, müssen ja auch finanziert werden, refinanziert werden. Und gerade in Deutschland, wir sind ja auf die einzelnen Punkte auch gar nicht eingegangen, wenn Unternehmen besonders stark belastet ist durch die Unternehmenssteuer, wir liegen hier weltweit bei 30%, 25% sind wettbewerbsfähig, gleicher Vorschlag des Mittelstands, Körperschaftssteuer 5 Prozentpunkte runter, dann sind wir bei 25%. Und wir haben so hohe Sozialausgaben und Tendenz steigen. Wir liegen bei 40% Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz. Die Unternehmen ahnen jetzt schon, dass wir uns der 50% nähern, weniger netto vom Brutto. Und letztendlich haben die Unternehmen weniger Handlungsspielraum, Masse. Das in den Bereich der Investitionen gehen kann. Von daher
sollte der Staat die Staatsquote noch weiter hoch, wenn Sie sagen, wir haben sowieso schon eine viel zu hohe Staatsquote. Und dann sagen Sie, der Staat soll aber auch die Infrastruktur schaffen.
Der Staat kommt davon auf, aber natürlich wird die Arbeit von Unternehmen erledigt. Der Staat wird sicherlich keine einige Infrastrukturgesellschaft gründen, nur zur Errichtung einer Ladeinfrastruktur. Das werden dann Unternehmen machen, aber die Unternehmen.
Ich wollte noch mal auf Ihren Punkt eingehen. Sie haben natürlich recht, dass Unternehmen bei unternehmerischen Entscheidungen viel besser sind, dass es sehr problematisch ist und sehr schwierig, auch als Staat die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dann tut sich eine Politik, und ich glaube, das ist gar nicht die Sozialdemokratie alleine, sondern jeder direkt gewählte Abgeordnete hat ein Problem, wenn in seinem Wahlkreis Arbeitsplätze weggehen. Also da tut sich Politik einfach schwer. Aber die Frage ist, was machen wir heute? Realistischerweise, erstens, Sie haben es gesagt, sind die Geschäftsmodelle sehr teuer, sind oft heute nicht profitabel. Wir können das alles über CO2-Preise regeln. Wenn wir aber Verkehr und Wohnen über CO2-Preise regeln, dann reden wir von CO2-Preisen nördlich von 200 Euro.
Das hält keine Partei durch.
Keine Partei
in diesem Land hält das durch.
Aber dann müssen Sie mir bitte erklären, wie wir 2045 dann klimaneutral sein wollen, wenn Sie sagen, das halten wir nicht durch.
Ist alles über den CO2-Preis. Ich bin ja auch Anhänger des Zertifikatesystems. Nur man muss dann eins wissen, es wird politisch nicht kommoder. Das Heizungsgesetz war da ein laues Lüftchen dagegen.
Aber wir sind uns doch einig,
weil immer so getan wird, man hätte die Probleme nicht. Der Umbau kostet, egal wo, für die Einzelnen und für die Völker als Ganzes.
Aber wir sind uns doch einig darüber, dass es politisch nicht kommoder werden wird, die nächsten 10, 15 Jahre.
Das erzählen aber gerade einige, die sagen, du musst nur 12 Monate warten.
Ich ergänze ganz kurz zum CO2-Preis, auch wenn ich auf einer anderen Schiene
war. Das glaube ich nicht.
Ich sehe es in der Tat auch so, dass es sehr herausfordernd sein wird, die Klimaziele einzuhalten. Das Problem ist mit dem CO2-Preis, können Sie heute sich in Modellen von Zentralbanken anschauen, die das modellieren, die selbst große, starke Vertreter von CO2-Preisen sind. Was passiert in diesen Modellen? Die privaten Investitionen kollabieren, weil der CO2-Preis hochgeht, die Konsumenten weniger Geld in der Tasche haben, die Zentralbanken den Zins hochnehmen, weil die Inflation hochgeht und natürlich die privaten Unternehmen reagieren mit einem totalen Rückgang der Investitionen. Der einzige Grund, wieso die Wirtschaft halbwegs stabil bleibt in diesen Modellen, ist, weil die Einnahmen des Preises in öffentliche Investitionen gesteckt werden. Also ich glaube, wir haben bei dieser Idee des CO2-Preises als dominantes Instrument noch einige Hürden zu überwinden, auch wenn es aus Marktlogik sehr effizient ist, ist aber in der Umsetzung ziemlich komplex. Und ich wollte Sie eigentlich noch etwas fragen, weil bei allem, dass ich verstehe, wie das Marktmechanismen oft besser funktionieren als Politik, die entscheidet, was machen wir in einer Situation, in der die USA und China massiv subventionieren, Investitionsprämien zahlen und so die Kosten der Industrie runtertreiben, weil einfach große Stückzahlen zu billigerer Produktion führt und wir damit gleich dreimal nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Warten wir da jetzt ab, bis die uns die Exporte abgenommen haben oder reagieren wir?
Ich glaube, dass langfristig und mittelfristig hat es nie gut funktioniert, sich in einen Subventionswettlauf zu begeben. Und wir sind im Moment auch gar nicht in der Lage, das zu tun. Und ich meine, die Tatsache, dass wir über sich abschottende Märkte reden, ist ja auch ein Reflex darauf.
Das heißt, Europa hat da ja jetzt auch mitgemacht mit den Zöllen auf Betreiben, vor allen Dingen von Frankreich und Italien, die ja da ganz andere Interessen haben. Ich würde auf diesen Begriff Innovation, den führt ja jeder so im Mund im Bereich der Wirtschaft, genauso beliebt wie Wandel oder Investitionen. Innovation ist wichtig, den gibt es ja auch in anderen Bereichen. Noch gut in Erinnerung, während der Corona-Pandemie wurde ja ein Impfstoff hier entwickelt, der weltweit Furore gemacht hat, der allen anderen Impfstoffen weit überlegen war. Es gibt wahrscheinlich noch andere Beispiele. Wie sind Direktorin der Denkfabrik Dezernat Zukunft? Wie ist es eigentlich um die Innovationsbereitschaft, um die Innovationsfähigkeit in Deutschland bestellt?
Wir haben da eine tolle Grundlage. Also da bin ich bei Robert Habeck, wenn er sagt, wir sollten nicht gleich alle in Schutt und Asche gehen. Auch wenn man unsere Universitäten anschaut, da passiert ganz viel. Wo wir meiner Ansicht nach wesentlich besser sein könnten und in den nächsten Jahren ein paar Hausaufgaben zu machen haben, ist bei der Kommerzialisierung von Innovation. Also zum Beispiel gibt es ein großes Problem, wenn man Patente von der Universität in ein Unternehmen reinnehmen will. Das ist ganz, ganz schwierig. Die dürfen die oft gar nicht abgeben, weil die Rechnungshöfe dann draufschauen. Das läuft in anderen Ländern ganz, ganz anders. Ich war am Imperial College in London und habe Informatik gemacht. Da geht man eigentlich direkt aus dem Studium in sein Startup rein und das wird sehr stark gefördert. Also da, glaube ich, bei diesem Schritt könnten wir in Deutschland noch wesentlich mehr tun und wir brauchen Kapital, um diese Innovationen zu skalieren.
Wir stehen ja auch bei dem Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben am BIP nicht schlecht da. Wir haben es geschafft, von langen Jahren, Jahrzehnten 2,5% auf über 3% hochzukommen. Also auch das ist für mich ein Ausgangspunkt für einen gewissen Optimismus, einen skeptischen Optimismus, aber einen, der zeigt, dass wir an vielen Stellen durchaus im richtigen Weg sind. Wir haben eine hohe Ausbildungskapazität im Bereich der naturwissenschaftlichen Fächer, der MINT, der Ingenieurbereich. Also da haben wir eigentlich eine hohe Anschlussfähigkeit. Und insofern ist das Thema Innovation mit Investitionen zu verbinden. Das hat auch was zu tun mit Unternehmerbild. Man freut sich über jeden, aber dann kommt gleich die Übergewinnsteuer, wenn dann der Impfproduzent in Mainz auf einmal dann heißt, er muss ja wieder zurückzahlen. Das macht er ohnehin schon über das Steuersystem, wie wir es haben. Sie haben es erwähnt. Und dann kommen aber genau die Argumente, die deutlich machen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich hier dem Risiko hingeben, auch gar nicht so erwünscht sind. Gelegentlich nicht bei allen in jedem Fall. Also das gehört auch dazu. Und das Thema Investitionen würde ich gerne nochmal aufrufen. Wir haben heute auch in der Konjunkturprognose des Ministeriums gesehen, das ist die große Schwachstelle. Ja, das ist, Bau hat eine eigene Geschichte, da haben wir hohe Baukosten und die Zinsen, da ist viel an privaten Plänen nicht möglich gewesen. Das wird sich ein bisschen ausfächern über die Zeit. Aber bei den Ausrüstungsinvestitionen, da wo die Innovationen sozusagen in die Wirksamkeit kommen, haben wir das große Problem. Und da finde ich schon, das halte ich auch nicht für eine Subvention, wenn man eine Investitionsprämie im Steuersystem vorsieht. Zusätzlich, Sie haben recht, wir müssen wettbewerbsfähig werden im Unternehmenssteuersystem. Wir sind über Jahre, seit 2009 ist im Grunde kein Fortschritt gemacht worden. Und wenn man eine solche Investitionsprämie relativ einfach, wie ich finde, organisierbar als Abzug von der Steuerschuld, 150% der Investitionssumme, wie immer man das nennen will, das ist ja der Tax Credit, den es auch in den USA im Rahmen des Inflation Reduction Act gibt, das macht sozusagen einen Pfad doch verlässlicher. Also ich habe von meinem Investieren mehr, ich habe mehr Liquidität, die im Unternehmen bleibt. Und da verstehe ich die Zögerlichkeit nicht. Es gibt europarechtliche Anmerkungen sicherlich, aber wir haben auch eine steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderung hinbekommen. Warum hier nicht mal ein großes Signal am Kernthema Investitionen?
Das ist bei den Superabstammungen, das steht im Koalitionsvertrag. Darauf hat man sich geeinigt, das ist bis heute nicht umgesetzt worden, statt dem in aller Munde Rentenpaket 2.
Es war im Wachstumschancengesetz, sollten wir auch sagen, das Lindner vorgelegt hat, es ist an den Ländern gescheitert, aus Gründen der Schuldenbremse, weil sie die 3 Milliarden, die von den Ländern aus, nicht tragen können. Das ist auch verständlich. Also im Grunde unter der Logik der Schuldenbremse muss der Bund alle Steuerausfälle übernehmen, weil sie nicht sich gerade das refinanzieren. Und es kam Verwaltungsthema, was immer kommt, was da nicht wirklich überzeugend ist.
Also wenn bei dieser Diskussion um Investitionen kommt auch ziemlich schnell der Begriff Risikokapital ins Spiel. Das hat bei uns nicht so stark entwickelt. Jetzt lernt man ja schon relativ früh, dass ja Kapital angeblich ein sehr scheues Reh ist. Und Rehe ja bekanntlich, kann man alles selbst beobachten, im Wald ja auch tatsächlich nicht sehr risikofreudig sind. Ist das eine Mentalitätsfrage in Deutschland?
Also ich glaube, das war wahrscheinlich lange eine Mentalitätsfrage, aber letztlich ist es, glaube ich, im Augenblick nicht das Problem, dass es in Deutschland zu wenig Gründer gäbe oder auch zu wenig, also es gibt zu wenig, aber es gibt sie, weil wir zu wenig Leute in der Generation haben. Die Generationen, die jetzt in den Beruf gehen, sind nur noch halb so stark wie die Generation der Boomer, die gerade rausgehen. Das heißt, da kann es auch nur weniger Unternehmer geben, da gibt es auch nur weniger Leute, die kreativ sind. Es gibt dann auch nur weniger Ideen. Aber unter denen, die da sind, ist das Problem nicht, dass die zu wenig Ideen haben. Das Problem ist da, dass es zu wenig Netzwerke gibt, dass es zu wenig Hebel gibt und dass es dann am Ende eben auch keine Infrastruktur gibt, die diese Unternehmen in schnelles Wachstum kommen lässt, die das schnelle Wachstum finanziert und die dann auch diesen Exit, den die ja alle gerne machen, prämiert. Nicht in Deutschland denken wir immer, Unternehmen müssen mindestens 200 Jahre alt sein, damit sie doll sind und damit man sie als Traditionsunternehmen sieht. Aber diese neuen Unternehmen, die werden nach 10 Jahren verkauft.
Dafür will ich da gleich noch eine Frage mit hinterher schicken, da von den Einhörnern in den USA, also den Start-up-Unternehmen, die die Milliardengrenze überschreiten, stammen 58 aus Europa ursprünglich, auch aus Deutschland nicht wenige. Aber in den USA machen sie Kasse.
Das ist einfach eine andere Mentalität in den USA. Wir haben auch in Deutschland kein Venture Capital Gesetz, also Wagniskapital Gesetz, dass das auch begünstigen würde. Und in Amerika sind die Märkte wesentlich offener und die Anleger wesentlich offener, auch risikobereiter als in Deutschland. Die Risikoaversion ist bei uns geradezu sprichwörtlich, hat sicherlich auch damit zu tun, dass eine alternde Gesellschaft, ältere Menschen weniger risikofreudig sind als junge Leute. Ich würde gerne aber einen Punkt ergänzen, was die Gründerquote angeht, die Anzahl der Menschen, die gründen, das ist man, glaube ich, immer ganz gut beraten, wenn man sich auf empirische Untersuchungen belegt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau erhebt seit 15 Jahren die sogenannte Gründerquote, die untersucht, wie viele Menschen bereit sind in der Alterskohorte von 18 bis 63 100 Personen. Das erste Mal waren es, glaube ich, noch gerade etwas über 4 Personen, die sich selbstständig gemacht haben. Und das letzte Mal, als es während der Pandemie ermittelt wurde, war gerade mal eine Person. Also von den immer weniger Werdenden sind es immer weniger, die bereit sind, auch ins unternehmerische Risiko zu gehen, Unternehmen zu gründen und damit auch einen Beitrag zu leisten in der Unternehmen, die dann innovativ tätig sind, gerade auch jüngere Menschen.
Ich würde gerne noch mal einen Punkt aufgreifen, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Aber Frau Weidenberg hat ganz am Anfang gesagt, dass wir ja auch lange über die günstigen Energiepreise relativ gut, sagen wir mal, durchgekommen sind, auch wenn wir die anders besteuert haben, aus guten Gründen. Wenn man jetzt mal sich anschaut, was passiert da eigentlich im Energiesektor? Ich will die Energiewende jetzt im Detail bewerten. Die ist teuer, die ist ineffizient. Dass die Richtung aber irgendwie weg von den Fossilen richtig ist, dass man sich alles gleich machen müsste, kann man alles diskutieren. Aber es ist ein politisch induzierter Prozess. Ne? Das fällt ja nicht einfach hin, sondern der Gesetzgeber hat hier eingegriffen. Und ich finde es schon überlegenswert, das Modell, was Robert Habeck im letzten Mai vorgelegt hat, einen solchen Transformationsstrompreis. Für mich ist das eine Wette der Politik gegen sich selbst. Wenn die Politik sagt, wir subventionieren dir die 6 Cent Börsenstrompreis, weil das ist das, was sozusagen für die Wettbewerbsfähigkeit angemessen wäre. Und wir sagen dir auch, wir machen das. Aber die Glaubwürdigkeit liegt doch darin, wenn die Politik mal gegen sich selbst eine Wette eingeht. Und deswegen habe ich immer den Widerstand gegen diese allgemeine, die ist ja nicht diskriminierend nach einzelnen Branchen, sondern eine allgemeine Subventionierung irgendwie nicht so richtig verstanden. Das sollte man nochmal aufrufen. Aber diese Kosten, die hier ins System kommen, das eine ist das Russland-Abhängigkeit, die nicht mehr funktioniert. Alles klar, LNG-Gas ist teurer, das wissen wir alles. Aber es funktioniert ja nicht. Der Netzausbau hängt ein Jahrzehnt hinter dem, was eigentlich 2011 beschlossen wurde. Ich nehme nur mal einfach mal diese Daten. Das ist alles nicht ins Belieben der Unternehmen gestellt. Die Unternehmen müssen an diesem Standort zurechtkommen mit den Energiekosten. Wir haben einen hohen Anteil der energieintensiven Industrien. Da sagen manche meiner Kollegen, die können weg, weil alt. Alles dummes Zeug. Die haben eine höhere Innovationsquote, eine höhere Prozess- und Produkterneuerungsquote als der Schnitt des verarbeitenden Gewerbes. Also ist die Frage, was machen wir da eigentlich? Es wird vieles weggehen.
Aber Thyssen steigt jetzt gerade möglicherweise aus der grünen Stahlproduktion wieder aus.
Ich würde nur gerne ein Gegenargument oder eine Gegenfrage stellen. Wenn man das macht und sagt, wir brauchen einfach so einen Brückenstrompreis, der uns eine Weile lang eben diesen riesigen Preisunterschied vom Hals schafft, dann sagt man ja am Ende der Brücke, ist der Energiepreis wieder niedrig. Und da gibt es ja auch Wetten drauf, dass der niedrig sein wird. Aber er wird nie so niedrig sein, wie er woanders ist. Und meine Frage ist eben einfach, warum soll ein Unternehmen, das sagt, na gut, dann habe ich jetzt mal 6 Jahre oder 5 Jahre, geht immer so um 5, 6 Jahre, habe ich diesen Brückenstrompreis und profitiere davon. Warum soll ein Unternehmen eine Investition, die 10, 20, 25 Jahre halten soll, in Deutschland machen, wenn es weiß, am Ende wird der Energiepreis in Deutschland immer höher sein als an fast jedem anderen Platz?
Also ganz klar ist das dann nicht, wenn ich mal die 6 Cent nehme. Aber das ist ganz, ganz zentrales Thema. Nur, ich würde immer argumentieren, wenn ich so weit außerhalb von dem anderen weg bin, habe ich gar keine Chance, mit anderen guten Standortfaktoren gegen diesen schlechten Standortfaktor Energiekosten zu argumentieren. Wenn ich die Energiekosten aber sozusagen in eine Range hineinbringe, wo wir mit hantieren können, was wir auch in der Vergangenheit konnten, dann kann ich aber über gute andere Standortfaktoren, also eine wiederertüchtigte Infrastruktur, ein weiterhin entwickeltes Bildungssystem, ein Fachkräftezuwanderungssystem, mit dem ich sozusagen flexibel umgehen kann, auch das wieder einhegen. Also es ist ja nicht so, dass man alleine daran hängt, und man muss auch eins sehen, wir haben in den USA Blackout-Phasen, die sind das X-fache in Deutschland, da müssen sie vielfach versichern und sie müssen als Unternehmen eigene Kosten aufnehmen für eine Energieinfrastruktur. Also insofern relativiert sich dann viel, nur mein Argument wäre, Frau Weidenfeld, völlig relevante Frage, wenn wir so weit weg sind, haben wir noch nicht mal Chancen, mit anderen Standortfaktoren relevante Wertschöpfungsteile in Deutschland zu halten.
Aber deswegen müsste man, glaube ich, unbedingt eine zweite Sache machen, wenn man diesen Brückenstrompreis macht, der dann hoffentlich eine Brücke zu einem guten Ende ist, nämlich sich wirklich alle Mühe geben, das deutsche, und das wird nur im europäischen Verbund gehen, Energiesystem so günstig hinzubekommen wie nur möglich.
Genau.
Und das machen wir momentan überhaupt nicht. Wir machen totale Kleinstaaterei. Jedes Land hat sein eigenes System. Wir bauen nicht die Interkonnektoren. In Schweden wird ganz viel Strom produziert. Der kann dann leider nicht abtransportiert werden nach Bayern. Wir haben dann wieder ein Problem mit der Chemie. Das ist doch Wahnsinn. Ja, und also wenn wir das machen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir die günstigen Energiepreise auch haben und dass wir die Standortvorteile in Europa, die wir haben, dass wir Sonne im Süden haben und den Wind im Norden, dass wir das auch ausnutzen.
Frau Siegel-Glöckner, wir haben ja heute, der Anlass der Sendung war ja die Herbstprognose und der Zustand der Wirtschaft. Jetzt nur zur Erklärung auch vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt schrumpft die deutsche Wirtschaft um 0,2 1%. Das sind 2/1000 von 100 oder noch anders erklärt, Sie haben 100 Euro in der Tasche, dann sind doch nur 99,80 Euro. Also würden ja viele Menschen sagen, ist das wirklich ein großes Problem, diese Schrumpfung für uns, oder löst dieser Schrumpfungsprozess etwas anderes aus im Bereich der Wirtschaftskraft, im Bereich der Arbeitsplätze, im Bereich der Sozialsysteme? Wie muss man das verstehen? Was bedeuten 0,2% weniger?
Exzellente Frage. Bei Bruttoinlandsprodukt und all diesen ökonomischen Zahlen sollte man, glaube ich, immer vorsichtig sein, wenn es um diese sehr, sehr kleinen Beträge geht. Das kann auch schnell mal eine Anpassung sein, weil wir einen Streik irgendwo hatten oder irgendeine andere Anpassung, die eigentlich nichts Strukturelles aussagt. Heute ist es aber meiner Ansicht nach struktureller, genau aus dem Grund, den Michael Hüter genannt hat, dass die Investitionen sehr schwach sind. Also die sind noch viel schwächer als die -0,2. Also ich glaube, Ausrüstungsinvestitionen -6,8%. Und das sagt uns viel über die Zukunft aus, weil wenn wir heute die Investitionen nicht tätigen, wo soll die Wirtschaftskraft von morgen hingehen? Deswegen würde ich sagen, es gibt jetzt gerade schon einen guten Grund, beunruhigt zu sein.
Und wir haben in einer alternden Gesellschaft einfach höhere Kosten, auch für die Generationen, die länger leben in dem Rentensystem. All das ist ja auch irgendwie basierend gedacht auf einem System, das doch relativ kontinuierlich expandiert und damit auch Handlungsspielräume schafft. Und da stecken wir halt auch, wenn Sie sagen, das ist vielleicht nicht viel die Schrumpfung, aber die Leute haben natürlich eine Erinnerung, und das wirkt länger nach, dass die Preise stark angestiegen sind. Sie haben immer so einen Nachwirkungseffekt. Selbst wenn die Reallöhne wieder steigen, was ja am aktuellen Rand der Fall ist, kommt das im Verhalten noch nicht an, wenn sozusagen sich eine Stimmung breit macht. Und da ist Stimmung schon auch etwas, was hemmt, wo man sagt, jetzt ist aber alles irgendwie schlecht. Ja? Und so eine Schlechtlaunigkeit, finde ich, kann man schon auch feststellen. Das ist auch meiner Deutung auch noch ein Nachwirken der Pandemie. Leute sind viel egoistischer. Kann sich an vielen Verhaltensmustern anschauen. Wir haben noch nicht ganz begriffen, dass wir den Weg, den wir zu gehen haben, gemeinsam gehen. Und das sehen wir auch in der gesellschaftlichen Spaltung und Differenzierung.
Jetzt Stimmung, hatten Sie vorhin gesagt, ist eigentlich immer noch besser als die Lage. Selbst wenn es auch schon sich etwas eintrübt, wann kommt denn der Kipppunkt?
Naja, ich glaube, was wir jetzt sehen, ob mit 0,2 minus oder 0,2 plus, genau, was wir sehen, sind eben riesige Verteilungskonflikte, die sich jetzt schon zeigen, die wir nicht moderieren können oder die wir schlecht moderieren. Im Sozialsystem, in der Pflege haben wir diese Woche gehört, dass eben die Pflegeversicherung dramatisch unterfinanziert ist. Sie haben eben die mangelhafte Ausstattung der Infrastruktur und vielleicht auch der öffentlichen Aufträge für den Mittelstand genannt. Wir sehen, dass sich jetzt Verteilungskonflikte anbahnen, die eigentlich Wachstum brauchen. Und wenn wir dieses Wachstum nicht haben, dann reden wir nicht darüber, ob wir einem Langzeitarbeitslosen 1.000 Euro gönnen oder ob wir gerne hätten, dass Lehrer ihre Zusatzversorgung in Gesundheitsversorgung selber finanzieren, sondern dann reden wir wirklich über die Frage, wie kriegen wir eine alternde Bevölkerung anständig versorgt und erhalten, wenn wir gleichzeitig den Jüngeren nicht ständig in die Knie treten wollen. Und deshalb brauchen wir Wachstum. Das ist kein Selbstzweck mehr. Das ist wirklich dringend nötig, damit wir unsere sozialen Probleme moderieren können.
In dem Zusammenhang taucht immer ein Begriff auf, der in der Sendung bisher nur ein einziges Mal kurz von Ihnen erwähnt worden ist, so im Nebensatz, das Thema Schuldenbremse. Ist dann das
in, ich wäre sogar zum Bürokratieabbau gekommen, aber nicht.
Schuldenbremse ist fast genauso gut.
Gut, also wenn Sie es beides in kurzer Zeit unterbringen, in Ihrer Antwort gerne. Aber nur diese Frage, diese Diskussion, das ist ja hier auch ein politisches Gesprächsformat. Welche Rolle spielt die Schuldenbremse dabei?
Die Schuldenbremse hat eine selbstdisziplinierende Funktion, und sie wurde ja auch nicht grundlos eingeführt. Man hat ja aufgrund der gigantischen Schuldenaufnahmen der letzten Jahre und Jahrzehnte, und in anderen Ländern ist es noch extensiver betrieben worden als bei uns in Deutschland, seitens der Politik erkannt, dass wenn man etwas im Grundgesetz festlegt, worauf man sich nicht von heute auf morgen oder durch Regierungskoalitionen einfach so befreien kann, indem man Ausgaben, Schulden finanziert, sondern das Grundgesetz sich absichert, auf diese Art und Weise auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass der Staat eher reformbereit ist. Dass nicht alles, was wünschenswert ist und finanziert werden muss, über Schulden finanziert wird, sondern dass auch geschaut wird, wo gespart werden kann. Und da kommen wir zum Bürokratieabbau. Das ist eine relativ günstige Möglichkeit. Die gesamte deutsche Wirtschaft wird mit 67 Milliarden Euro derzeit belastet. Und Bürokratieabbaugesetz sind von den weit über 400 Vorschlägen, die seitens der Wirtschaft gemacht worden sind, gerade mal 60 aufgegriffen worden. Das ist also wirklich nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier hätte noch wesentlich mehr gemacht werden können. Und da ist die Hoffnung, dass auch in der verbleibenden Zeit der Legislaturperiode noch nicht aller Tag Abend ist, dass die Politik da noch mal...
Jetzt hört man hier aus dem Konrad-Adenauer-Haus, ein möglicher zukünftiger Bundeskanzler Friedrich Merz könnte sich nach der Bundestagswahl irgendwann mal danach auch vorstellen, über das Thema Schuldenbremse noch mal zu reden. Er hat ja auch eine ganze Reihe von Länderchefs, die das anders sehen als er. Ist das noch mal, wird das noch mal ein politisches Thema?
Man kann das mal ganz nüchtern betrachten. Es wird gar keine Änderung der Schuldenbremse deshalb geben können, weil wir vermutlich im nächsten Deutschen Bundestag keine demokratische verfassungsändernde Mehrheit machen. Dann ist die Sache durch. Aber das, was wir jetzt eben gehört haben, ist natürlich alles lieb und nett. Nur bei Bürokratieabbau ist noch keine Straße saniert worden, keine Brücke gebaut worden und die Deutsche Bahn auch nicht schneller geworden. Wir haben einen kontinuierlichen Qualitätsverfall aller Infrastruktursysteme. Das ist lange hingenommen worden, über 20 Jahre aufgebaut worden. Und wir nehmen das offensichtlich nicht ernst. Aber ich finde, für die Wirtschaft ist das ein zentrales Thema. Und wir kriegen darüber ja auch Informationen in unseren Befragungen, dass das wachstumshemmend ist, dass es die Arbeitsteilung hemmt, dass es alles viel teurer macht. Und ich wundere mich, dass ein Land, das sozusagen viel auf sich hielt in der guten Infrastruktur, die so verfallen lässt. Und das sind jetzt einfach Summen, die man aufnehmen muss. Das kann man mit der Schuldenbremse über finanzielle Transaktionen und Infrastrukturgesellschaft, mal die Bahn ist quasi eine Infrastrukturgesellschaft, man kann die Autobahn GmbH als ein solche verstehen. Man muss aber auch gar keine Sorge haben, dass dann irgendwie konsumtive Aufgaben deswegen mehr finanziert werden, denn diese Republik muss bis 2027 35 Milliarden mehr im Verteidigungshaushalt zur Verfügung stellen. Da brauchen Sie über den Rest gar nicht zu reden. Und wenn wir nur mal den Wachstumspfad von vielleicht 1 nehmen, sind wir schon sehr optimistisch, dann ist das alles nicht finanziert. Also wer sehenden Auges jetzt so sagt, eine Schuldenregulierung des Jahres 2009 ohne Klimagesetz, unter anderen Voraussetzungen, ist noch adäquat im Jahre 2024, wo wir den Zustand des Landes haben und wo wir gleichzeitig eine Dekarbonisierungsverpflichtung uns auferlegt haben, aus guten Gründen, die auch den Staat in der Infrastruktur fordert. Das kriege ich nicht zusammen. Und wer dann noch Steuersenkungen haben will, der muss erklären, wo er die 60, 70 Milliarden im Jahr im Sozialhaushalt hereinbekommt. Auch dann haben wir einen Verteilungsstreit. Ich finde das ist auch nicht zulässig, dass man als Ökonom immer sagt, naja, das ist dann eine Repriorisierung. Ja, aber das ist dann, ich verschiebe es ja ins Politische. Ich muss ja mal die Kategorien richtig greifen. Und Verschuldung ist an sich kein Problem. Es muss strukturell in die Finanzen des Staates passen.
Vor allem überlegen Sie mal, wie viel wir im letzten Jahr über die Schuldenbremse und ihre Detailbürokratieregeln gesprochen haben, anstatt über das deutsche Wachstumsmodell zu reden. Ich würde mir wünschen, dass die Politik etwas mehr über Wachstum nachdenkt und etwas weniger über arbiträre Kennzahlen, die, wenn man reinguckt, überhaupt keine Bedeutung haben. In der Schuldenbremse steht drin, wir dürfen uns mit 0,35% verschulden. Diese Zahl ist ein zufälliges Ergebnis einer politischen Verhandlung mit Horst Seehofer. Und an der hängen wir uns jetzt auf.
Arbiträre Kennzahlen, davon ist der Bundeshaushalt gespickt. Da bin ich bei der letzten Frage. Wir haben nur noch nicht mal mehr zwei Minuten. Wird es einen ordnungsgemäßen Haushalt geben in circa einem Monat? Und kommt er und bleibt damit die Ampel bis zum Ende der Legislaturperiode? Was würden Sie sagen?
Da die 10 Milliarden für Intel nicht benötigt werden, würden die das schon irgendwie hinkriegen.
Ich darf das nicht so stehen lassen, was Sie gerade gesagt haben, Professor Hüther. Wenn man die Schuldenbremse tatsächlich modifiziert, dann macht man das in einer Situation, wo man es nicht machen muss und nicht in einer Situation, wo man gezwungen ist dazu. Denn würde man so vorgehen, wie Sie vorgeschlagen haben, dann sind jegliche Reformbemühungen seitens der Bundesregierung von vornherein zum Scheitern verurteilt. Sie wird es einfach nicht geben, weil die Notwendigkeit zur Reform nicht gegeben ist.
Meine Frage ging ja dahin, ob es die Bundesregierung dann noch gibt. Jetzt sind also die Frage, inwieweit wir das eine weitere Belastung der Situation ist.
Ich glaube, wenn alle die Nerven behalten, wird es sie noch geben. Ob alle die Nerven behalten, da kann man im Moment wirklich keine Wette machen, weil eben ja doch die Lage so volatil ist und die Situation für einzelne Parteivorsitzende so schwierig ist, deren Partei ihnen unter dem Hintern wegbröselt und wegbricht. Und zwar eben nicht nur, was die Wähler angeht, sondern auch, was den politischen Nachwuchs betrifft. Das ist eine Situation, die hatten wir noch nie. Und wie man da sich... Also ob man da eine Wette machen kann, wer wie lange durchhält, das weiß ich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass alle Angst vor Neuwahlen haben, ist so hoch,
dass sie das länger machen. Was den politischen Nachwuchs angeht, Frau Siegel-Klöckner kandidiert für den Bundestag im nächsten Jahr in einem Münchner Wahlkreis.
Da sind wir doch beruhigt.
Genau, das heißt, also, es gibt auch nicht nur zurücktretende Leute jüngeren Alters in der Politik. Erspar mir dann morgen Proteste per E-Mail. Ich bedanke mich bei Ursula Weidenfeld, bei Philippa Siegel-Klöckner, bei Michael Hüther bei Hans-Jürgen Völz. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde das Thema US-Raketen in Deutschland, Schutzschild gegen Russland. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade. Darin unter anderem Reaktionen und Einordnungen auf die Rede des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban heute vor dem Europäischen Parlament. Ungarn hat ja die EU-Präsidentschaft inne. Und was die Reaktionen angibt, da gab es schon eine, nämlich durch die EU-Kommissionspräsidentin. Die hat sich zu dieser Rede geäußert. Und das, was sie gesagt hat, das hat es in sich. Es lohnt sich also, bei Phoenix zu bleiben.